Ich freue mich wieder hier zu sein und ganz zu Anfang bete ich kurz, auch wenn gerade schon gebetet wurde und ich lade euch ein, einfach mitzubeten, einfach eure Gedanken, die ihr habt, die euch noch beschäftigen, auch innerlich vor Gott zu bringen und euch einfach zu öffnen, dass das sein Wort jetzt einfach sozusagen uns verändern kann, denn das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn man sonntags morgens hier hin rauscht im Auto oder mit der Familie, es geht dann immer viel durch den Kopf. Sind die aus hier, dass das nicht halt? Okay, gut. Lieber Vater, wir laden dich ein, jetzt zu kommen und wir bringen alle verschiedene Dinge mit, die in unserem Herzen sind, die uns glücklich machen, die uns traurig machen, die uns aufwühlen und du bist ruhig im Sturm gewesen, Jesus, und so bitten wir dich, dass du jetzt mit dieser Ruhe kommst, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst, dass du uns veränderst und dass du einfach hier mitten unter uns bist, Herr. Wir wollen dir nachfolgen, so wie schon vor 2000 Jahren die Jünger dir nachfolgen wollten. Und hilf uns dabei, das in dieser Welt zu tun, Herr. Sei auch bei allen, die jetzt nicht da sind und ja, segne sie, und wenn sie zu Hause sind, im Urlaub sind. Amen. Ja, der Sturm, genau, Ruhe im Sturm. Apropos Sturm, vor 4 Wochen wurde unser Sohn geboren. Und deswegen ist meine Frau auch nicht da. Genau, Noam ist jetzt 4 Wochen alt und die Nacht war ein bisschen kürzer. Eigentlich wollte sie mitkommen, aber ich habe dann irgendwann um 3 Uhr gesagt, so, jetzt wickle ich nicht mehr, jetzt bist du dran. Und so musste sie sich dann leider darum kümmern, damit ich heute fit bin. Und meine Frau kennt die Predigt schon, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Andacht mache oder eine Predigt mache, dann ist die letzte Instanz, wo die Predigt durch muss, ist meine Frau. Und dann meistens am Abend vorher halte ich ihr dann einmal die Predigt, sage mal, ich freue mich, dass du mir jetzt auch mal 20 Minuten zuhörst am Stück, das ist schon mal ganz gut für uns und oder für mich. Und gestern war das Problem, gestern ist sie eingeschlafen dabei. Und ich glaube aber, das lag nicht, sie hat es mir nochmal versichert, an der Predigt, sondern sie war einfach müde. Und die Hebamme hat ihr auch gesagt, sie soll jede freie Minute, die sie kriegen kann zum Schlafen, soll sie nutzen, damit sie sich erholt. Genau. Mein Thema ist echt radikal und dieses Thema begleitet mich schon ein bisschen länger, und zwar seit dem Jahr 2003. Ich bin 2002 zum Glauben gekommen und 2003 bin ich auf einer Freizeit gewesen, das werde ich nachher noch kurz erzählen, und da haben wir dieses Seminar gehalten mit dem Thema echt radikal. Und in den letzten 2 Wochen kam mir das irgendwie wieder in den Kopf. Ich wollte eigentlich eine Predigt aus dem letzten Jahr nehmen, weil ich dachte, okay, das Kind ist da, du hast nicht so viel Zeit, aber irgendwie merkte ich so, nee, das Thema radikal ist bei dir im Herzen gerade irgendwie, es wird angestoßen. Und dann habe ich mal die Seminar rausgekramt und habe mich einfach davon ausgehend mal auf die Predigt darauf vorbereitet. Der Ben kennt das, der vierte Musketier, das ist eine Männerbewegung. Die machen Charakterwochenenden, wo Männer extra hinkommen, einfach mal Handy ausschalten. Die Frauen kümmern sich um die Kinder und die Männer haben wirklich mal 2-3 Tage Zeit, sich auf Gott zu konzentrieren. Und da auf dieser Männerbewegung, auf diesem Charakterwochenende, so heißt das, habe ich Justus kennengelernt. Justus ist ungefähr 25 Jahre alt, hat einen guten Job, ist darin erfolgreich und verdient auch noch ganz gut Geld. Und in diesem Jahr hat Justus als erster Deutscher an einem Muskathlon teilgenommen. Der fand in Kenia statt. Und seine Aufgabe bei diesem Muskathlon, das kommt von Marathon, oder eine Mischung aus Musketiere und Marathon, seine Aufgabe bestand darin, 120 Kilometer mit dem Mountainbike über Stock und Stein zurückzulegen. Also an einem Stück, nicht auf asphaltierten Straßen, sondern in der afrikanischen Steppe. Wer das mal kennt, also wenn man in Kenia zum Beispiel von den Hauptstraßen abbiegt zu kleineren Dörfern, meistens auch im Süden zum Beispiel, dann fährt man wirklich über Stock und Stein. Und man ist froh nach 2 Stunden, wenn man ohne sich zu übergeben im Auto am Dorf angekommen ist. Ja? Also es ist wirklich was anderes. Und er hat das durchgezogen, er hat das gemacht. Und das Ziel dieses Muskathlons besteht darin, für die sportliche Leistung, die man erbringt, Spenden zu sammeln, die dann einem wohltätigen Zweck zukommen. Und man kennt das so ein bisschen vielleicht im Kleinen aus der Schule, da gibt es so Spendenläufe, ne? Da läuft man dann irgendwie 5 Runden und kriegt pro Runde 1 Euro. Früher habe ich noch 50 Pfennig bekommen. Und die Vorgabe der Organisatoren ist ziemlich straight. Die Organisatoren sagen, jeder Teilnehmer muss garantierte 10.000 Euro an Spenden sagen mitbringen. 10.000 Euro. Und Justus hat sich diese Aufgabe gestellt. Er trainierte regelmäßig neben der Arbeit, um sich physisch auf die Herausforderung vorzubereiten. Zudem musste er die Spende erreichen. Dafür erstellte er einen Online-Blog, teilte seine Anliegen mit Freunden, mit der Familie und mit Arbeitskollegen. Er investierte sich wirklich ganz in dieses Projekt, weil er anderen etwas Gutes tun wollte. Und seine Ziele konnte er erreichen. Er fand genügend Spender und in Kenia meisterte er die sportliche Herausforderung. Und was ich daran so bewundernswert finde, ist, dass Justus sich ein Ziel gesetzt hat. Ich will anderen helfen, indem ich beim Muskathlon mitmache. Und dieses Ziel hat er radikal verfolgt. Keine Kompromisse. Training bei Wind und Wetter, ob er Lust hatte oder nicht. Und dieses Ziel zu erreichen, das hat wirklich viel Opferbereitschaft benötigt. Also die Bereitschaft, wirklich auch auf etwas zu verzichten. Ein Opfer auf sich zu nehmen, zum Beispiel zeitlich. Er musste jede Woche trainieren. Er musste die Organisation selber in die Hand nehmen. Den Flug musste er organisieren. Er musste die Unterkunft dort finden. Finanziell hat das ihn einiges gekostet. Der Flug, der wurde auch selbst bezahlt, die Unterkunft wurde selbst bezahlt. Und körperlich hat er sich gequält. Er schreibt auch oder hat auch jetzt erzählt, er wurde so ein bisschen fauler während der Arbeit, weil nach der Arbeit hat er meistens keinen Bock mehr gehabt, früher irgendwas zu machen. Und jetzt musste er sich richtig quälen, um die Strecke auch in Kenia dann hinter sich zu bringen. Und er hat seine Anerkennung sozusagen in die Waagschale geschmissen. Da war die Ungewissheit, was wohl die Familie, was die Freunde und Arbeitskollegen denken, wenn sie merken, aus welcher Motivation er heraus diesen Muskathlon bestreitet. Und ich habe euch mal auf seinem Online-Blog habe ich euch mal einen Ausschnitt mitgebracht. Und dieser Online-Blog ist für alle sichtbar gewesen. Also er hat diesen Online-Blog auch im Intranet seines Unternehmens sozusagen rumgeschickt, damit alle wissen, was er macht. Und er schreibt, der Muskathlon in Kenia wird eine Extremerfahrung. Warum mache ich das? Wozu der Stress, das Training, die Unsicherheit, die finanzielle Verpflichtung? Drei Gründe haben mich dazu bewegt. Ich lese euch jetzt nur den ersten vor. Erstens, Gottes Herz. Letztes Jahr habe ich sehr persönliche Erfahrungen mit dem Gott der Bibel auf einem Charakterwochenende in Schottland gemacht. Teil dessen, Ungerechtigkeit lässt ihn, also Gott, nicht kalt, also kann es mich auch nicht kalt lassen. In einem Buch der Bibel steht, wer die Schwachen unterdrückt, der beleidigt seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Und Arme sind zum Beispiel die Millionen von Kindern, die zur falschen Zeit am falschen Ort geboren wurden, die in Armut und Sklaverei landen werden. Meine Teilnahme wird Compassion unterstützen, ein wunderbares Projekt rund um Kinderpatenschaften. Und ich finde das so krass, wenn ich überlege, dass seine Arbeitskollegen, alle seine Freunde diesen Blog auf Facebook oder wo auch immer verlinkt gesehen haben. Das finde ich echt radikal, wie er, wie Justus sich darauf eingestellt hat, auf diesen Muskathlon. Und ich möchte mit euch heute mal darauf schauen, was eigentlich dieses Wort radikal, was das bedeutet. Und ob Gott diese Radikalität auch von uns Christen erwartet. Und wie könnte das aussehen, ein radikaler Lebensstil für Jesus? Gibt es da ein Geheimnis, wie das klappt? Und wenn es mal nicht klappt, wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht selber dann darüber auch unzufrieden sind? Vor 10 Jahren, als wir das Thema radikal hatten, da war das vielleicht noch ganz vom Wort her einfacher. Wenn wir heute an Radikalität denken, dann hat das manchmal so einen negativen Beigeschmack, weil es auch heutzutage eine falsche Radikalität gibt. Ich würde das mal die blinde Radikalität nennen. Die hat das Motiv, anderen zu schaden, im Sinne von extremistischem Verhalten. Aber wenn ich heute über Radikalität spreche, dann meine ich damit den Ursprung dieses Wortes, die positive Radikalität. Das heißt, jemand, der motiviert ist, zu 100% das zu leben, was er glaubt und der seine Sache gründlich macht und die Sachen gründlich durchdenkt. Also weil das lateinische Wort radix, das heißt die Wurzel. Ja? Und Radikalität kommt also von radix, von Wurzel. Und das meint also bis ins Kleinste, bis ins Letzte etwas zu tun. Das Gegenteil von oberflächlich. Ja, ich habe jetzt letztens im Garten Disteln entfernt. Und wenn man bei den Disteln nicht wirklich bis zur Wurzel geht und die ganze Wurzel rausreißt, dann bringt es nichts. Also man darf dabei nicht oberflächlich arbeiten, sondern man muss radikal, also bis zur Wurzel gehen. Kann mir jemand ein Glas zu trinken bringen? Das wäre hervorragend, danke. Was bedeutet radikal sein? Radikale Menschen stehen hinter ihrer Meinung. Sie sind konsequent und ziehen das durch, was sie sich vorgenommen haben. Und sie sind bereit, Opfer zu bringen, um ihr Ziel zu erreichen, so wie ich es gerade bei Justus genannt habe. Sie nehmen auch in Kauf, sich zum Affen zu machen und machen sich deswegen nicht davon abhängig, was andere über sie denken. Sie sind ehrlich und spielen einem nichts vor, also authentisch sein. Und was macht eigentlich das Radikalsein aus? Das Denken oder das Handeln? Das Glauben, der Glauben oder das Tun? Und es ist auf keinen Fall radikal, wenn man eine Meinung hat, aber diese nicht vertritt. Ja, also ich habe eine Überzeugung, aber ich vertrete sie nicht. Ich bleibe still oder ich handle nicht so. Das ist nicht radikal. Es ist auch nicht radikal, wenn ich eine Meinung vertrete, ohne zu wissen, was sie wirklich bedeutet. Das wäre ja eher doof, ne? Wenn ich irgendwas mache und gar nicht weiß, warum ich das mache. Und radikal ist es aber, wenn ich eine eigene Meinung habe, also weiß, was ich glaube, und diese auch aktiv vertrete. Also das, beim Radikalsein muss immer das Denken und das Handeln, also der Glauben und das Tun einhergehen. Alles klar, Lukas, bisher? Soweit? Wir machen ja heute L hoch 3 hier, ne? Genau. Ihr seid ja auch nur zu dritt, das passt ja. Jetzt habe ich mich gefragt, kennt ihr solche oder kennen wir so radikale Menschen? Aus dem Sport zum Beispiel Pep Guardiola, den kennt ihr auch, den Trainer vom FC Bayern München. Der ist meines Erachtens echt radikal. Warum? Er krempelt den ganzen Verein um. Ich reg mich darüber tierisch auf manchmal, ja. Jetzt ist sogar Bastian Schweinsteiger gegangen, so die Identitätsfigur bisher des Vereins. Warum krempelt er den Verein um? Weil Pep Guardiola eine Meinung hat, wie man Fußball spielt, ja? Und so will er Fußball spielen, koste es, was es wolle. Das ist echt radikal und er nimmt auch in Kauf, dass die Deutschen ihn kritisieren. Es gibt auch noch andere Menschen, die radikal waren oder sind, zum Beispiel in der Geschichte, die Geschichte geprägt haben. Ich bin ein ganz großer Fan von Dietrich Bonhoeffer. Und der setzte sich als evangelischer Pastor gegen Hitler ein. Er hat sich eingesetzt und wusste, das wird ihn vielleicht das Leben kosten. Und kurz bevor die Alliierten Deutschland befreiten, wurde er hingerichtet. Das ist echt radikal. Und viele radikale Versuche, das Leben zu verbessern, gibt es auch im Moment südlich von Spanien. Dort, wo viele Afrikaner versuchen, nach Deutschland zu kommen, sie nehmen echt einiges auf sich, diese Gefahren in diesen Holzbooten, um ihr Leben zu verbessern. Und viele lassen ihr Leben. Das ist echt radikal, wie sie sich dort für ihr Ziel einsetzen. Und wie ist das jetzt mit uns Christen? Müssen wir so radikal sein wie Pep Guardiola? Müssen alle Christen wie Dietrich Bonhoeffer diese Radikalität in ihrem Leben durchsetzen? Und es ist die Frage, können wir, dürfen wir, sollen oder müssen wir Christen radikal sein? Und dafür möchte ich mit euch mal ins Neue Testament schauen. Und zwar 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Übrigens, Timotheus war auch nicht so alt, war ziemlich jung. Ja. Und dort finde ich meines Erachtens den ersten Hinweis darauf, was von uns Christen verlangt wird. Und Paulus ermutigt dort seinen jungen Freund Timotheus. Und dieser wird ermutigt, zu seinem Glauben an Jesus und zu seiner Freundschaft zu Paulus zu stehen. Wir lesen es einmal vor. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Und schäme dich auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also wir sehen, Paulus ist zu der Zeit im Gefängnis, er schreibt einen seiner bekannten Gefängnisbriefe. Und schäme dich nicht, sagt er, das ist das erste Verb, der erste Imperativ, der erste Befehl. Schäme dich nicht für das Zeugnis von Jesus und leide mit dem Evangelium. Und in der Volksbibel, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, die Volksbibel ist eine Übertragung, eine Bibelübertragung, die Jugendliche ansprechen soll. Und da steht Folgendes drin. Es muss dir nicht peinlich sein, vor anderen klarzustellen, dass du an Jesus glaubst. Es muss dir nicht peinlich sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich oft wie der junge Timotheus. Wenn ich vor meinen Schülern stehe, ist es mir manchmal peinlich, Christ zu sein. Ich kann das gar nicht erklären. Aber ich bin ja nicht vorne und sage so, ja, hier bin ich, ich bin Christ, sondern manchmal kribbelt es auch und ich merke so, oh, was denken die denn vielleicht über mich? Oder wenn die mit in die Gemeinde kommen, manchmal, einmal im Jahr bringe ich hier eine Klasse mit, dann frage ich mich auch, was denken die über uns, über unsere Gemeinde, über das, was Edmund gepredigt hat? Und dann fühle ich mich oft wie Timotheus und brauche diese Ermutigung und brauche vielleicht auch mal diesen Befehl, Andi, schäm dich nicht, steh einfach dazu. Das ist also meines Erachtens die erste Eigenschaft von Radikal. Und auch dieses Leide. Nimm etwas in Kauf für deinen Glauben. Auch wenn es das ist, dass die Schüler hinter deinem Rücken sagen, der spinnt doch völlig. So wie der an Jesus glaubt, das ist doch total radikal. Und die meinen das radikal damit übertrieben. Wir sind aufgefordert, zu unserem Glauben zu stehen. Ein weiterer Hinweis, was Radikalität bedeutet, finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 15. Da steht, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Ich lese es noch einmal vor. Dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Man muss erstmal gucken, in welchem Zusammenhang das steht. Die Profis unter euch werden direkt wissen, ach, das ist das Gleichnis mit dem Seemann. Das, wo Jesus erzählt, da ist ein Seemann, der geht aus zum Säen und er schmeißt die Samen auf die Erde, ein Teil fällt auf den Weg, ein Teil der Samen. Und die Samen, die auf den Weg fallen, die werden zertreten und die Vögel fressen sie auf. Also, das hat gar nichts gebracht. Ein anderer Teil der Samen fällt auf Felsen. Und auf Felsen, wir haben mal versucht, auf Felsen eine Blume zu pflanzen, ist ein bisschen schwierig. Der Samen verdorrt, und weil er dort keine Feuchtigkeit findet. Ein dritter Teil der Samen fällt unter die Dornen. Und die Dornen haben die Eigenschaft, dass dort einfach die restlichen Blumen ersticken. Also wächst da auch nichts. Ein Teil aber fällt auf gute Erde. Und dieser Teil, der ging auf, er wurde sichtbar, er wurde groß, und brachte hundertfache Frucht. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, was das für Menschen sind. Denn die Jünger fragen nach, was bedeutet das hier eigentlich? Was sind das für Menschen, die wie Samen sind, die aufgehen und hundertfache Frucht bringen? Ja, die Jünger wollten wahrscheinlich das genauso erleben. Was bedeutet das? Wie können wir das schaffen? Und Jesus erklärt seinen Jüngern dann dieses Gleichnis. Und er sagt dann also, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen, also einem feinen und guten Herzen, das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Hier finden wir also weitere Attribute eines radikalen Menschen. Das Wort hören. Euch muss ich das wahrscheinlich nicht erzählen. Ihr kommt hier sonntags morgens hin. Das ist eine Möglichkeit, das Wort zu hören. Oder im Hauskreis. Da kann man auch nochmal über die Predigt reden, sich austauschen. Man kann Online-Predigten nachlesen oder nachhören. Oder die eigene Bibellesezeit. Morgens oder abends. Manche von euch lesen die Losung, die kann man auch mal kurz zwischendurch lesen. Das heißt Wort hören. Aber dabei soll es nicht bleiben. Jemand, der radikal ist, der hört nicht nur das Wort und vergisst es dann, sondern ah, jetzt habe ich es gelesen, super, sondern das Wort soll im Herzen bewahrt werden. Und da habe ich mich gefragt, wie können wir das machen? Wie können wir das Wort im Herzen bewahren? Wir können einmal darüber nachdenken. Vielleicht auf der Autofahrt, wenn man zu überlegen, was habe ich denn heute Morgen gelesen eigentlich? Ach, da war doch irgendwas in der Losung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Man liest was nach und dann nachher weiß man es gar nicht mehr. Darüber nachdenken. Mit anderen teilen. Mal bei Facebook posten, muss man nicht tun, kann man machen. Einfach mit Freunden darüber reden, was man denkt, was man liest. Nachlesen, was andere Menschen gesagt haben. Oder im Gebet das, was man erlebt hat, vor Gott bringen. Zuhören, was Gott dazu zu sagen hat. Einfach mal auch ruhig sein vor Gott. Nicht immer direkt alles loswerden, sondern vielleicht einfach mal lauschen, was Gott einem für Gedanken, für Bilder, für Eindrücke schenkt. Wenn wir das also, das Wort im Herzen bewahrt haben, dann kommt der Punkt, wo wir Frucht bringen sollen, sagt Jesus. Das heißt, mit Ausharren, auch in Krisenzeiten, an dem Festhalten, was wir glauben,
auch wenn wir von anderen dafür vielleicht ausgelacht werden, und es mit anderen teilen. Und es war für mich heute Morgen so gut, diese ganzen Verheißungen in den Liedern zu hören. Ja, diese ganzen Verheißungen, wirklich wo dann steht irgendwie, kann es gar nicht mal alles nachvollziehen, aber auch in Krisenzeiten ist Gott da. Ne? Er ist der, der rettet. Das tut so gut, wenn man vielleicht verzweifelt, wenn man mal nachts da liegt und denkt, warum schreit der Kleine die ganze Zeit? Ich kriege hier gar nichts hin, das ist doch alles. Wie soll ich denn morgen überhaupt aufstehen und arbeiten gehen oder die Predigt vorbereiten? Da fängt für mich meine Krisenzeit an und ich weiß aber, Gott ist da und er wird das irgendwie machen. Er wird uns irgendwie durch die ersten Wochen und Monate führen und auch durch die restlichen Jahre. Es wird ja nicht einfacher mit den Kindern. Also, Gottes Wort hören, es im Herzen bewahren und Frucht bringen und das dabei ausharren. Es geht also nicht nur ums Hören, sondern es geht auch um das Tun. Die Umsetzung muss folgen, wenn wir Predigten hören. Sonst werden wir einfach satt und unbeweglich und drehen uns, glaube ich, auch als Gemeinde nur um uns, wenn wir nicht versuchen, diese Dinge auch anzuwenden. Ein Christ muss radikal sein. Und jetzt wollen wir mal auf Jesus schauen. Denn Jesus war für meines Erachtens der radikalste Mensch, der jemals gelebt hat. Ihm war es sowas von egal, was die religiösen Leiter damals von ihm dachten. Er besuchte die Zöllner zu Hause, er sprach mit Prostituierten und beschützte sie vor dem Tod durch Steinigung, er heilte am Sabbat und dadurch machte er sich wirklich zum Spott der Gesellschaft. Niemand der anerkannten Juden hätte das gemacht, denn das war ja gegen das Gesetz und das Gesetz war damals das Wichtigste für die Juden. Und Jesus liebte die Menschen. Er opferte sich ja für uns. Er gab sich hin am Kreuz. Aber trotzdem, interessanterweise, obwohl er die Menschen so geliebt hat, hat er ihnen auch Dinge gesagt, die für die einzelnen Menschen total unbequem waren. Und das ist echt radikal, was er da gesagt hat. Wenn wir uns mal den reichen Jüngling, das steht im, du hast es angeworfen, ne? Lukas 18. Wenn wir uns mal die Geschichte vom reichen Jüngling angucken. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und fragt Jesus, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? So wie manchmal ein Schüler zu mir kommt, Herr Lauer, was muss ich tun, um eine 4 noch auf dem Zeugnis zu bekommen? Kann ich noch ein Referat halten? Die Noten sind schon längst gegeben. Kann ich noch ein Referat halten? Nein, geht nicht mehr. Ja, tut mir leid, ich habe dich gern, aber sorry. Der Schüler geht traurig weg. Ungefähr so war es auch beim reichen Jüngling. Jesus zählt dann erstmal die Gebote auf und der reiche Jüngling befolgte die 10 Gebote aber von Jugend an. Der war echt Vollprofi. Und Jesus wusste das. Doch es war ihm nicht radikal genug. Also sagte er zu ihm, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus wusste doch, dass das Herz des Jünglings am Geld hing. Und gerade deswegen forderte er das ein, das Geld. Du kannst das Geld nicht mitnehmen, wenn du mir nachfolgst, weil du mir dann nicht ganz nachfolgen kannst. Jesus liebt die Menschen und ist radikal. Er fordert die ganze Hingabe, nicht nur dieses lauwarme, diese halbe Sicherheit. Ich folge dir nach, aber wenn ich merke, es ist doof, zücke ich mein Geld und fahre nach Hause. Weitere Beispiele für die Radikalität Jesu. Obwohl er Angst hatte vor dem Kreuz, obwohl er Angst hatte vor dem, was kommen mag, hat er gesagt, Jesus, Gott, dein Wille geschehe. Und ihm war auch egal, was andere gedacht haben. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand sonst. Ausschließlichkeit. Er hat seine Meinung wirklich allen verkündet. Und wenn wir dem Beispiel Jesu folgen, führt uns das zu einem radikalen Lebensstil. Aber diese Radikalität, wie ich gerade schon gesagt habe, schließt Liebe zu den Menschen nicht aus. Sie basiert auf dieser Liebe. Und Jesus war radikal, weil er die Menschen liebte. Das Geheimnis eines radikalen Lebensstils liegt also meines Erachtens im Tun. Und nicht nur im Glauben, sondern in dieser Verbindung. Und wenn wir jetzt Tun hören, dann denken wir direkt, oh je, jetzt muss ich wieder auf die Straße gehen und Traktate verteilen. Ich muss irgendwie direkt Missionar sein. Nein, müsst ihr nicht. Tun muss nichts Großes sein. Und ich habe mir überlegt, was könnte eigentlich etwas Radikales sein, was wir im Alltag umsetzen. was Aspekte eines radikalen christlichen Lebensstils sind. Vielleicht ist es so, dass ihr auf der Arbeit einfach mal nicht mehr mit anderen über Kollegen schlecht redet. Vielleicht auch in der Schule. Ja, wenn ihr merkt, irgendwie, da ist jemand, der wird die ganze Zeit gedisst, dass ihr einfach nichts dazu sagt. Ja, oder auf WhatsApp oder auf Facebook nichts liked, wenn einer irgendwie bloßgestellt wird. Ja, das sind auch Situationen. Oder wir helfen anderen in einem Bereich, wo wir besonders begabt sind und die anderen nicht. Ein Beispiel, der André hat mir bei unserem Umzug geholfen. Ja, Samuel hat mit seinem Papa die Küche mit mir und mit dem André zusammen aufgebaut. Ja, also ich kann mit der Stichsäge keinen geraden Schnitt sägen. Samuels Papa kann das. Und so haben wir zusammen die Küche aufgebaut. Ich war total gesegnet und bin total dankbar für das, wie sie mir geholfen haben. Oder, ich weiß nicht, wie ihr zu euren Eltern steht, ob ihr auch manchmal mit einem mulmigen Gefühl eure Eltern besuchen geht, weil ihr die Meinung eurer Eltern kennt. Und vielleicht sind eure Eltern relativ dominant und sagen ist immer ihre Meinung und ihr explodiert dann. Also bei mir ist es manchmal so, ich bin manchmal echt dann so, ja, ist gut, ja, machen wir schon. Und manchmal werde ich auch vielleicht, ist respektlos. Und ich kann meine Eltern ehren, indem ich ihre Art zu denken respektiere und ihnen einfach nicht über den Mund fahre. Auch das ist radikal. Oder vielleicht auch, wenn ihr stressige Zeiten habt, 5 Minuten am Tag mit Gott zu verbringen, auch das kann radikal sein, je nachdem, wie eure Lebenssituation ist. Es muss nicht immer die halbe Stunde sein, die Predigt am Tag hören. Vielleicht sind die 5 Minuten erstmal ein radikaler Anfang für euch. Und radikal ist auch die Fragestellung, was ist mir eigentlich wichtiger als meine Beziehung zu Jesus? Das kann bei jedem anders aussehen. Jeder muss sich selbst überlegen, was ihm wichtiger ist als seine Beziehung zu Jesus. Und um noch einmal auf das Beispiel vom reichen Jüngling zurückzukommen, was würde Jesus dich bitten aufzugeben, um ihm nachzufolgen? Woran hängt dein Herz? Und vielleicht würde er dich bitten, Dinge aufzugeben, die deine Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Facebook, WhatsApp, Sport. Und bei mir im Freundeskreis ist es so, bei den Jungs, die schauen Fußball, die spielen Fußball und wir reden über Fußball. Also Fußball dominiert eigentlich so den ganzen Freundeskreis und auch die Themen. Und nachher kommt man nach Hause und meine Frau fragt, und wie geht's dem Niki? Ja, keine Ahnung, aber ich weiß, dass Dortmund einen neuen Spieler gekauft hat. Ja. Also da steht vielleicht einfach auch der Sport mal im Wege, um Jesus nachzufolgen oder auch mit seinen Freunden noch geistliche Gemeinschaft zu haben. Aber es gibt auch vielleicht noch andere Dinge, die Jesus uns bittet aufzugeben. Das können persönliche Ziele sein. Persönliche Ziele gehen ja ziemlich tief. Die setzt man sich vielleicht als Kind schon, als Jugendlicher und die prägen einen dann in der ganzen Zeit. Und vielleicht gibt es da falsche Ziele, die wir uns gesetzt haben, so wie David damals gebetet hat. Ne? Überprüfe meine Motivation und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann führe mich zurück zu dir. Und was sind das vielleicht für falsche oder für Ziele, die wir uns gesetzt haben? Es kann sein, dass ich mächtig sein möchte, dass ich Macht haben möchte, dass ich übertriebene finanzielle Sicherheit mir aufbauen möchte. Oder dass mir Anerkennung so wichtig ist vom Partner, von den Arbeitskollegen, vom Chef, dass ich vielleicht auch Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun würde. Oder mein Ziel ist es, und das kenne ich ganz gut, dass ich von allen geliebt werden möchte. Also so harmoniebewusst. Ich möchte mit allen Leuten im Reinen sein. Auch das kann manchmal im Wege stehen, um Jesus wirklich nachzufolgen. Wenn man seinem Freund auch mal sagen muss, dass man gerade nicht das Gefühl hat, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wenn man mal Kritik äußern muss im Arbeitsklima, um das Arbeitsklima auch zu verbessern. Und ich möchte euch einfach fragen, und ich würde mir wünschen, dass ihr das auch heute mitnehmt. Was möchtest du heute aufgeben, um Jesus nachzufolgen? Der reiche Jüngling, der war schon so lange mit Gott unterwegs. Vielleicht seid ihr auch schon so lange mit Gott unterwegs. Aber trotzdem hat Jesus den Finger da mal in die Wunde gelegt. Was spricht Jesus heute bei euch an? Und ich habe eben erzählt, vor 12 Jahren habe ich auf einer Freizeit dieses Seminar echt radikal damals gehalten. Für Jugendliche. Ich war ja selber noch sehr jung. Und ich war da gerade einmal ein Jahr Christ. Ja, eigentlich hätte ich gar nicht auf diese Freizeit als Mitarbeiter mitfahren können, war ja noch viel zu unerfahren, aber ein paar Mitarbeiter sind ausgefallen, sodass ich spontan eingesprungen bin. Und wir haben das relativ spontan dann auch vorbereitet, dieses Seminar. Und das habe ich mit meinem guten Kumpel Tim gemacht. Und Tim, es war aber so, dass ich dann irgendwann eingeschlafen bin und Tim dann dieses Seminar im Prinzip am Laptop alleine vorbereitete. Und, aber wir haben es zusammengehalten. Auf jeden Fall, am Ende dieses Seminars bekam jeder Teilnehmer ein Blatt. Auf diesem Blatt stand Radical for Jesus. Radikal für Jesus. Und ich lese euch mal vor, was dann darunter noch stand. Ich möchte radikal sein für Jesus. Deshalb verzichte ich in der Zeit vom bis auf folgende Gewohnheit. Mir ist bewusst, dass diese Zeit nicht ganz einfach wird und dass ich dieses freiwillig tue. Ich möchte die dadurch gewonnene Zeit und Freiheit nutzen, um meine Beziehung zu Jesus radikaler und intensiver zu gestalten. Und dann darunter ein ganz großes Yes und ein ganz großes I will do. Ja? Also absolut motiviert. Und was ich daran so herrlich finde, es ist nicht theologisch kompliziert. Ich muss nicht dafür studiert haben, sondern es ist ganz einfach. I will do. Das ist es. Das ist Christsein. Ich nehme mir etwas vor und folge Jesus nach. Die Jünger hatten nicht studiert. Die haben kein Theologiestudium hinter sich. Die Jünger waren Fischer. Ich weiß noch nicht mal, ob die schreiben konnten. Konnten Fischer damals schreiben? Ich weiß nicht, ob es einen Historiker gibt. Also, es Christsein ist ganz simpel. Aber es ist gleichzeitig nicht leicht, seine Gewohnheiten zu ändern. Yes, I will do. Und ich habe mir damals erstmal einen Zeitraum von 4 Wochen vorgenommen, um eine Gewohnheit abzustellen, weil ich wusste, dass es nicht leicht wird. Und es hat geklappt. Also manchmal ist es gut, sich kleine Ziele zu setzen. Und aus diesen 4 Wochen wurden dann Monate mit vielleicht manchen Krisen, wo diese Gewohnheit wieder aufkam, aber dann auch Jahre. Ja? Ein Same geht auf, nicht sofort, aber es braucht seine Zeit. Wichtig ist aber, dass bei dem Ganzen kein frommer Druck entsteht. Ich weiß nicht, wie euer Background ist, ob ihr mal diesen frommen Druck schon mal gespürt habt. Ich habe ihn zum Glück nicht gespürt. Aber trotzdem muss ich das bei dieser Situation auch sagen, weil frommer Druck ist falsch. Wir sind hier keine Leistungsgesellschaft. Es ist ein alltäglicher Kampf, seine Gewohnheiten zu ändern. Mal gelingt es mir zum Beispiel ganz gut, Gott zu vertrauen, seine Gebote auch umzusetzen. Mal gelingt es mir nicht so gut. Mal gelingt es dem Lukas, Vokabeln zu lernen für Englisch. Mal gelingt es ihm nicht. Ja? Und so ist das bei den anderen sicherlich auch. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich es ganz wichtig finde, nicht negativ über andere zu reden. Aber an manchen Tagen ertappe ich mich trotzdem, wie ich auf der Arbeit ein Thema anschneide, wo ich eigentlich ganz genau weiß, dass einer meiner Arbeitskollegen schlecht dabei wegkommt. Und das tut mir nachher mega leid. Und wie gehe ich dann mit diesem Frust um, wenn es mal nicht klappt? Und ich habe mal 3 Punkte aufgeschrieben, was euch und mir helfen kann, diese Sachen umzusetzen oder auch helfen kann, mit diesem Frust umzugehen. Für mich ist es erstmal wichtig, wenn ich Sachen ändern möchte, dass ich sie mit Gott zusammen ändere. Also meine Beziehung zu Gott steht da ganz oben. Wenn ich etwas nicht schaffe, dann ärgere ich mich über mich selber. Aber diesen Ärger, wenn ich den mit mir rumtrage, der entfernt mich von Gott. Also lass uns diesen Ärger und unsere Bitten vor Gott bringen. Und ich merke, wenn ich mit meinem Frust vor Gott komme, wird da draußen neue Motivation. Also aus Frust wird Motivation. Genauso wie in den Psalmen. David, aus Beklagen wird nachher Lobgesang. Da ist immer diese Bewegung da. Und Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ich freue mich ja auch, wenn mein Sohn bei mir auf dem Arm liegt, auch wenn er schreit. Ja, nachher ist er dann ruhig, meistens. Ja, also aus Frust wird neue Motivation, neue Freude. Wichtig ist auch, dass wir geduldig sind. Und die Vergebung in Anspruch nehmen, die da ist. Wir müssen mit uns selber, aber auch mit den anderen geduldig sein. Denn gerade für uns gibt es doch die Möglichkeit der Vergebung. Ich glaube, Edmund hat das auch öfters nochmal gesagt. Gott hat Abraham damals ausgesucht, als Abraham noch Heide war. Ja, oder Gott hat uns zuerst geliebt, als wir ihn noch gar nicht geliebt haben. Und Vergebung ist die Basis von allem, was wir tun. Denn es schadet uns doch nur, wenn wir uns dauerhaft über uns ärgern und selbst verdammen für das, was wir Dummes, Falsches getan haben. Vielleicht distanzieren wir uns auch dadurch von Gott. Also, wir dürfen Vergebung annehmen. Das erste war die Beziehung zu Gott, das zweite die Vergebung annehmen und geduldig sein. Und das dritte ist meines Erachtens auch ganz wichtig, nämlich darüber reden. Wenn ihr euch etwas vornimmt zu ändern, redet darüber. Manchmal ist es echt ein langer Kampf, bis wir Besserung sehen. Bis eine Gewohnheit verändert wurde oder bis wir mit Sünde in unserem Leben, bis wir den Kampf der Sünde gewonnen haben. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich in letzten Wochen gemerkt habe, wie ungeduldig ich bin. Und es ist echt befreiend, mit meiner Frau, mit Freunden darüber zu reden und das auch zu offenbaren, dass ich ungeduldig bin. Warum ist das wichtig? Nicht, damit ich sozusagen meine Sünde oder meine Gedanken ablade und sie loswerde und es mich nicht mehr beschäftigt, sondern ich habe das Gefühl, wenn ich diese Sachen teile mit anderen, auch im Hauskreis, das haben wir schon ganz oft erlebt, dann entzieht das der Anklage des Teufels, dann entzieht das der Anklage den Boden unter den Füßen weg. Da ist diese Anklage, die sagt, du bist echt schlecht, du hast das wieder nicht geschafft und schon wieder Fehler, falsch, du Loser. Aber das ist doch nicht Gott. Und wenn ich das im Hauskreis teile oder mit Freunden teile, dann merke ich, wie ich den Frieden darüber bekomme. Wir zum gemeinsam beten, uns austauschen und andere sagen, hey, ich habe das auch erlebt, mir das und das geholfen. Und eine gute Freundschaft, der Hauskreis, das Gespräch nach dem Gottesdienst sind Orte, an denen ich dieses Heilwerden erleben durfte. Ich war früher auch in Siegen in der Gemeinde und ich bin regelmäßig nach vorne gegangen. Ich kam mir manchmal schon doof vor, immer zu dem gleichen Typen, zum Jugendpastor damals, habe gesagt, hey, ich bin's wieder, bete mal für mich. Ja? Und habe zu meinem Kumpel gesagt, warte mal kurz, ich komme gleich wieder. Da habe ich gemerkt, das hat mir echt geholfen in schwierigen Zeiten. Und wir finden in der Bibel ja diese Zusage, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. In Matthäus 18 steht das. Also der dritte Punkt war darüber reden. Und das habe ich auch bei diesen vierten Musketierwochenenden erlebt. Die haben zu uns Männern gesagt, hey Männer, ihr müsst darüber reden. Ja? Und die Männer so, was? Darüber reden? Wie? Ja, sucht euch drei Leute, mit denen ihr in den nächsten 7 Tagen, waren es glaube ich, Ben, ne? 7 Tage oder ich weiß gar nicht mehr, mit denen ihr darüber reden sollt. Warum? Es wurde festgestellt in Untersuchungen, dass wenn man darüber redet, über ein Vorhaben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht, höher ist. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Denn dann fragen irgendwann die Leute, die Freunde, hey, wie ist es eigentlich damit gewesen? Wie geht's eurer Ehe? Hast du deine Frau mal zum Essen eingeladen? Hat sie auch vorgenommen, sie auch mal was Gutes zu tun? Ja, stimmt. Ich buche mal eben was. Ja. Also, das ist so ein bisschen Rechenschaft ablegen. Nicht negativ nach dem Motto Kontrolle, sondern einfach eine Unterstützung. Und ich wollte euch einfach mit diesem Thema echt radikal ermutigen, nochmal nachzuschauen, wo könnt ihr Jesus-mäßig, wo könnt ihr radikal leben? Auch einen neuen Schritt zu wagen, auf Jesus zu und ihm ganz nachzufolgen. Und an dem Beispiel des reichen Jünglings kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass es immer wieder Dinge gibt, an denen unser Herz zu sehr hängt und die uns daran hindern, den Willen Jesu zu tun. Radikal leben kann man aber nicht aus eigener Kraft, sondern nur im Gespräch mit Gott, aus der Vergebung heraus und durch die Kraft der christlichen Gemeinschaft. Und so lade ich euch heute einfach ein. Nutzt die Zeit nach dem Gottesdienst, es ist ja nicht so voll. Teilt eure Anliegen, kommt nach vorne, fragt das Lobpreisteam oder mich oder andere, bittet um Gebet. Ja? Teilt eure Sachen, die ihr habt, die ihr schon lange auf dem Herzen habt, wo ihr vielleicht schon wisst, da muss ich schon längst mit jemandem drüber reden. Das beschäftigt mich so sehr, ich finde darüber keinen Frieden. Dann seid ihr hier richtig oder wenn Edmund wieder da ist, einfach auch in der persönlichen Gespräch. Dafür steht er natürlich auch immer zur Verfügung. Ich bete noch und dann kommt das Lobpreisteam nochmal oder kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du durch deine Liebe uns zu dir ziehen willst, dass du auch möchtest, dass wir dir nachfolgen. Und Vater, du hast uns durch deinen Sohn vorgelebt, was radikale Liebe bedeutet. Und ich bitte dich, dass wir es auch wieder neu in Angriff nehmen, dir in allen Punkten unseres Lebens zu folgen. Und ich danke dir dafür, dass wir auch gleich das Abendmahl feiern dürfen und wirklich darin merken, was wirkliche Liebe bedeutet, dass wir uns erinnern können an deine Taten, Herr. Ja, und so bitte ich dich, dass du jetzt auch im Lobpreis noch weiter zu uns redest und dass die Predigt da weitergeht. Im Lobpreis, Herr, dass du redest zu uns. Amen.